Ja, vielen Dank nochmal für eure Eindrücke, die ihr gerade geteilt habt von gestern. Zur Ergänzung vielleicht, beim Bibliodrama sucht man sich selber seine Stelle aus oder seine Rolle oder seinen Platz. Ne? Also nicht so, ne, dass man gesagt hat, hier kam, du bist mal eben die drei Kügere, setz dich mal in die Ecke, sondern man guckt selber, wo ist mein Platz, wo ist meine Rolle. Und das Zweite habt ihr gemerkt, beim Bibliodrama geht es überhaupt nicht um den Kopf. Also man ist ganz anders als Bibelgespräch, wo es ja eher darum geht, was sehe ich, was denke ich, sondern man kommt ganz stark in Kontakt zu sich selber, zu diesen Personen, die man da spielt. Und es passiert eine Menge so eher im Bereich des Herzens. Und genau, denke ich, sollte man vielleicht noch mal dazu gesagt haben. Ja, die Geschichte mit dem Paulus. Ich habe vor ganz vielen Jahren, kann ich mich heute noch daran erinnern, einen Hausbesuch gemacht bei einem älteren Herrn, der ganz viel gelesen hat. Und der hat mir danach ein Buch geschenkt. Das habe ich mit nach Hause genommen und auch gelesen. Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Kennt ihr vielleicht? Ein Buch, in dem Geschichten erzählt werden aus der Geschichte. Kleine Begebenheiten, die an sich ganz unbedeutend waren, aber große Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte danach gehabt haben. Also zum Beispiel steht in diesem Buch die Geschichte von Lenin, der 1917 in einem versiegelten Wagen der Reichsbahn aus der Schweiz nach St. Petersburg gefahren wurde, um dort die russische Revolution zu befeuern. Hat auch funktioniert. Das heißt, man könnte sagen, dass diese an sich unbedeutende Zugfahrt Schweiz-Russland die Weltgeschichte geändert hat. Hat sie wirklich, denn sie hat, wenn man das so sagen will, den Siegeszug des Kommunismus, wenn man das so sagen will, ermöglicht und hat die Welt verändert. Dieses Büchlein von Stefan Zweig ist also voller solcher Geschichten, die an sich eigentlich ganz unbedeutend waren und doch die Weltgeschichte verändert haben. Und diese Geschichte mit dem Paulus oder dem Saulus an dieser Stelle ist genauso eine Geschichte. An sich unbedeutend, keine große Sache, aber mit großen Auswirkungen. Weil diese Reise des Paulus von Jerusalem nach Damaskus auch die Begegnung mit dem Hananias Weltgeschichte geschrieben hat. War Beginn des Christentums. War Beginn sowohl der Missionstätigkeit des Paulus ein paar Jahre später. Und diese Missionstätigkeit hat nicht nur das Römische Reich verändert, sondern hat genau genommen Geschichte Europas, Weltgeschichte geändert. Das heißt, hier ist das auch so eine Sternstunde der Menschheit, wo eine an sich unbedeutende Sache ungeahnte Folgen hat. Hier wird Weltgeschichte geschrieben. Und das weiß man meistens eigentlich erst hinterher. So ein paar Fakten, die ich gestern auch erzählt habe, zur Geschichte und zu den Leuten. Einmal die Stadt Damaskus in Syrien gibt es heute noch. Heute Hauptstadt von Syrien, immer große, wichtige Handelsstadt gewesen. Immer eine Stadt, Zentrum von Handel und Kultur. Eine Stadt, in der es damals schon eine große jüdische Gemeinde gab. Und der es damals offensichtlich auch schon eine große christliche Gemeinde gab. Und Paulus war unterwegs, um die Leute einzufangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Falsche Seite. Was ist mir aufgefallen an dieser Geschichte? Drei Dinge, an denen bin ich hängen geblieben. Einmal sind die Christen, die in dieser Geschichte verfolgt werden, die Leute, die auf dem Weg sind. Bei Luther kann man das vielleicht ein bisschen deutlicher raushören aus diesem Text. In der Übersetzung, die du gerade gewählt hast, kann man das auch hören, aber nicht so pointiert. Da steht, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer und auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Die Christen werden in der Apostelgeschichte mehrfach genannt, die Leute, die auf dem Weg waren. Und ein bisschen später im Hebräerbrief, sowohl in der Bibel später als auch zeitlich später, ist vom wandernden Gottesvolk die Rede. Und wenn man sich bei Jesus orientiert und von den Leuten spricht, die mit Jesus unterwegs waren, ihm nachgefolgt sind, ist die gleiche Symbolik drin. Das heißt, da geht es immer um einen Weg, da geht es immer um eine Wegstrecke, die gegangen wird. Und ich finde das bezeichnend, das ist mir nochmal neu klar geworden, habe ich auch gewusst, dass die Christen hier die genannt werden, die auf dem Weg sind. Ich persönlich finde diese Metapher, Christsein als jemand, der auf dem Weg ist, eigentlich unsympathisch. Weil ich finde das eine anstrengende Metapher. Ich möchte eigentlich, vielleicht liegt das auch an meinem Alter, ich würde eigentlich gerne irgendwann mal ankommen. Ich würde gerne mal fertig sein. Ich würde mich gerne mal zur Ruhe setzen und nicht unterwegs sein. Weil das immer eine Sache ist, die mit Neuem, mit Anstrengung, mit Aufstehen, mit Weitermachen, mit Umdenken verbunden ist. Aber Christsein offensichtlich so eine Sache ist und so eine Sache bleibt, die uns ständig herausfordert, die uns ständig in neue Wegstrecken bringt, die uns manchmal auch an Grenzen bringt und die deswegen immer eine dynamische Sache ist, die auf der anderen Seite damit natürlich auch spannend bleibt, nicht langweilig wird, wenn man sich wirklich darauf einlässt, immer wieder neue Dinge im Leben passieren. Und wenn ich das jetzt mal so von mir persönlich sage, dann, also normalerweise setzt man sich ja, wenn man in Rente geht, zur Ruhe, ne? Das sagt man ganz. Und wenn ich noch verheiratet wäre, glaube ich, wäre ich so ein Typ gewesen, ich hätte mich zur Ruhe gesetzt und ich hätte im Laufe der letzten Jahre eigentlich immer irgendwie immer weniger gemacht. Und das ist auch okay so, ne? Wenn man sagt, man hat sein Leben lang sich genug ein Bein ausgerissen, dann wäre es ja auch okay, sich zur Ruhe zu setzen. Und ich habe den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren viel mehr gemacht, erlebt, Neues kennengelernt habe als in vielen Jahren vorher. Fand ich mühsam, fand ich anstrengend. Manches habe ich mir ausgesucht, dann ist das ja okay so. Manches habe ich mir überhaupt nicht ausgesucht und habe das nie gewollt. Und trotzdem hat Gott mein Leben in den letzten Jahren reicher gemacht als viele Jahrzehnte vorher. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, wach zu bleiben, offen zu sein, auf dem Weg zu sein und zu gucken, was Gott einem auf diesem Weg stellt. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist an dieser Geschichte. Und das Zweite natürlich diese beiden Männer, die da eine Rolle spielen. Und von Paulus denken wir, meinen wir oder wissen wir auch eine Menge, was das so für ein Typ war. Ich habe nochmal zusammengetragen, was im Neuen Testament über den Paulus erzählt wird. Und ich habe festgestellt, also einmal jüdischer Theologe, Pharisäer, das heißt, er gehörte zu den Leuten, die das Gesetz, die Tora, sehr ernst genommen haben, die auch Kämpfer waren für die Wahrheit. Heute würden wir vielleicht sagen, im konfessionellen Spektrum, das waren so die kämpferischen Evangelikalen, die auf der, ja, immer auf der Suche nach der Wahrheit waren und dessen Auftrag auch war, die Wahrheit hochzuhalten und gut und falsch und richtig und falsch zu unterscheiden, war Schüler des berühmten Theologen Gamaliel, das heißt auch ein Intellektueller, ein Denker, und er war zu dieser Zeit noch relativ jung, das heißt irgendwie so Mitte 20. Und er war ein harter Knochen. Das war ein harter Brocken, das war ein Kämpfer, das heißt einer, der auch unbequem sein konnte, einer, der kantig war in dieser Geschichte, er war unterwegs, hat Leute verfolgt, er hat sie nicht nur ins Gefängnis gebracht, sondern offensichtlich auch irgendwie dem Tode überliefert. Es wird erzählt, ein paar Kapitel vorher, dass er bei der Steinigung des Stephanus, einem der ersten christlichen Märtyrer, dabei war und die Apostelgeschichte sagt, das hat ihm gefallen, was da passiert ist. Das heißt, dass dieser Mann sein Leben gelassen hat und Paulus das gut fand. Man muss dazu wissen, dass bis vor 200 Jahren auch in Europa Wahrheit vor Menschenleben ging. Also bis vor etwa 200 Jahren war es auch in Europa ganz normal, dass Wahrheit wichtiger war als Menschenleben und dass es natürlich war, dass für die Wahrheit Menschen ihr Leben lassen mussten, wenn sie eine falsche Wahrheit hatten. Um die Verteidigung der Wahrheit war es normal, dass Menschen ins Gefängnis unschädlich gemacht worden sind und man auch ihr Leben genommen hat. Und erst seit 200 Jahren darf man in Europa eine eigene Wahrheit haben, ohne dass das gefährlich sein muss. Das heißt, für Paulus und seine Zeit war das ganz natürlich und ganz selbstverständlich, dass seine Wahrheit, die Wahrheit der Tora, die Wahrheit des Alten Testaments, wichtiger war für ihn als das Leben von Menschen. Und Menschen, die diese Wahrheit verleugneten, musste man unschädlich machen. Ich glaube, dass so ein harter Brocken diese harte Ansprache brauchte. Also es wird ja nicht erzählt, dass er vom Pferd gefallen ist. Ja, hast du das gerade gesagt? Da stellt man sich oft so vor. Gibt auch viele Bilder, da wird das so gemalt. Da steht er nicht. Aber das, was er da erlebt hat, das hat ihn ja auf den Boden geworfen. Der hat danach 3 Tage nichts gegessen, nichts getrunken. Das heißt, es hat ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Appetit verschlagen. Es hat ihn betroffen gemacht. Und es sieht nicht so aus, als hätte er freiwillig gefastet in dieser Zeit, sondern dass das die Nachwirkungen dieser Erfahrung waren. Paulus war einer, der sich von Schwierigkeiten nicht so einfach unterkriegen ließ. Das heißt, er war ein Kämpfer. Und ich glaube, dass so ein Typ eine solche göttliche Performance gebraucht hat. Mit weniger hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, weniger hätte ihn nicht überzeugt. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, sagt man manchmal. Und wahrscheinlich war das auch bei Paulus so. Und er kriegt ja eine ganz klare, sehr kurze Ansage. Steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du machen sollst. Nicht viel Erklärung. Und damit geht er los. Von dem Mächtigen zum Ohnmächtigen, der nichts mehr sieht, den seine Leute an der Hand nehmen und ihn in die Stadt führen. Und ich glaube, dass Paulus auch für seine Berufung, für seine Aufgabe später sowas brauchte, so eine Berufung brauchte. Hier bei Hananias, dem wird schon gesagt, du sollst ihm sagen, was er um meinetwillen leiden soll. Und ein paar Jahre später schreibt dieser Mann Paulus in seinem Brief, seinem 2. Brief an die Christen in Korinth, über seinen Weg Folgendes. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem Meer. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle meine Gemeinden. Ich glaube, dass man für so ein hartes Leben unter so viel Belastung so eine Erfahrung braucht, an der man sich festhalten kann und sagen kann, das, was ich jetzt erlebe, geht tatsächlich zurück auf diese Erfahrung vor Damaskus. Der hätte weniger nicht ausgereicht. Irgendeine Sache, die man vielleicht auch durch Zufall hätte erklären können, irgendein Eindruck, den man vielleicht gehabt hätte, wäre zu wenig gewesen, dass einem das Power gibt und Mut gibt für einen solchen Weg. Das ist das, was mir so zu Paulus und zu seiner Geschichte und zu dieser Geschichte gekommen ist. Ich glaube, dass er passgenau für diese Aufgabe von Jesus ausgesucht worden ist. Nicht nur, weil er ein brillanter Theologe war, sondern weil er aus Tarsus kam, einer Stadt in der heutigen Türkei, weil er Griechisch sprechen konnte, weil er griechisches Denken gelernt hatte und weil er in beiden Welten zu Hause war, als Jude im Alten Testament und unter griechisch sprechenden und denkenden Menschen. Und er perfekt geeignet war für diesen Brückenschlag, das, was ihm wichtig war, den Menschen damals sagen zu können. Ich sage das deswegen, weil Gott ja manchmal auch Leute beruft, die nicht passen und die dann von sich sagen, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht reden, dafür bin ich nicht geeignet. Bei Paulus war das anders. Gott beruft ihn, weil er genau der Mann war, der in diese Aufgabe gepasst hat. Und ich finde das gut, dass er sowas macht, weil ich hätte das nicht gekonnt. Ich wäre so einer nicht. Ich kann das nicht. Meine Tochter könnte sowas eher. Meine Tochter ist in Spanien zurzeit in einer kleinen, ich sage das immer, wilden Missionsarbeit und die redet mit Menschen auf der Straße über Jesus und fragt die, darf ich für sie beten? Ich würde sterben bei sowas, ich könnte das nicht. Und andere hätten das damals auch nicht gekonnt. Petrus hätte das offensichtlich nicht gekonnt. Barnabas hätte das nicht gekonnt. Timotheus hätte das nicht gekonnt. Paulus war das, der konnte das. Und ich bin froh darüber, dass Gott ja nicht nur Leute beruft, die sagen, hey, kann ich nicht, sondern dass die Regel die ist, dass Gott uns zu dem beruft, was wir können. Dass Gott uns passgenau dahin stellt, was unserem seelischen, geistlichen, biografischen Strickmuster entspricht. Und deswegen natürlich Herausforderung ist, aber ganz oft auch Einladung. Gott will dich so haben, wie du bist. Mit dem, was du kannst. Und dann dieser zweite Mann, Hananias, den ich auf der einen Seite ein bisschen beneide. Hätte ich auch gern. Habe ich nie erlebt, dass Jesus zu mir spricht und sagt, hey Horst, geh mal dahin, tu mal dies, lass mal jenes. Würde ich gerne erleben. Ist mir nie passiert. Und den ich auf der anderen Seite überhaupt nicht beneide, weil er hier ja so eine Aufgabe hat, um die man sich nicht drängt. Weil das, was er machen muss, gefährlich ist. Er geht sozusagen in die Höhle des Löwen. Er geht zu dem Mann, der für die Christen und damit auch für ihn ein brandgefährlicher Mann war. Und Jesus begegnet ihm und sagt, geh dahin, tu das, sag das. Okay, das hat Gewicht, er tut's auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dahin gegangen ist mit einer Menge Zittern und Zagen. Und Jesus lässt ihn in die Berufung des Paulus blicken. Er sagt, geh dahin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor die Völker, vor Könige, vor die Söhne Israels. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Hätte der nicht wissen müssen, der Hananias? Aber Jesus nimmt ihn bewusst hinein in das, was da passiert und in die Berufung des Paulus. Und dann stelle ich mir vor, dass er mit ganz viel Zittern und Zagen dahin geht, vielleicht noch vor diesem Haus dreimal hin und her geht, bevor er Mut fasst und reingeht und mit diesem Mann spricht. Und dann wird Hananias ganz unbedeutend, von dem man weder vorher noch nachher in der Apostelgeschichte was hört, zum Teil dieser Geschichte, einer der Sternstunden der Menschheit. Kleine Begebenheit, große Wirkung. Wäre auch ohne ihn gegangen. Jesus hätte das auch mit Paulus wahrscheinlich direkt ausmachen können. Wäre auch ohne Hananias gegangen. Macht Jesus aber nicht, warum auch immer. Ich glaube deswegen, und deswegen bin ich daran hängen geblieben, dass es sich lohnt, darauf zu hören, wenn man vielleicht selber so persönliche Eindrücke hat. Also ich kann mir vorstellen, ich glaube auch, dass einigen von euch das schon mal passiert ist, vielleicht schon öfter, dass ihr so den Eindruck hattet, ich sollte mal jemanden anrufen, ich sollte mal eine Mail schreiben, ich sollte mal einen Brief schreiben, ich sollte mal jemanden besuchen. Und dann habt ihr das gemacht und dann sagt dieser Mensch, du bist heute für mich der Engel, dich schickt der Himmel, dich habe ich heute gebraucht. Also Mut zu haben, selber zu hören auf das, was Gott mir vielleicht sagen will. Kann man auch Dinge falsch machen, ne? Man kann auch sich was einbilden, klar. Aber man muss ja nicht hinkommen und sagen, der Herr hat mir gesagt, ich sollte dich heute mal besuchen. Und dann sagt der andere, ja, war ja nett, aber gar nicht nötig gewesen und passt mir auch ehrlich gesagt gar nicht. Also man muss das ja nicht so dicke machen, ne? Man kann das ja einfach machen, indem man sagt, ich wollte dich mal besuchen, dich anrufen, vorbeikommen und mal gucken. Du gehst mir durch den Kopf. Du bist mir durch den Kopf gegangen. Und dann gucken, was passiert. Und dann die Erfahrung zu machen, dass Gott euch, mich gebraucht, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen, dass uns sowas passieren könnte. Muss ja nicht eine Sternstunde der Menschheit sein, aber könnte eine Sternstunde eines Menschen sein oder einer Familie oder einer Situation, wo ich gerade nötig bin. Ich war früher, oder ich muss das mal umgekehrt sagen, manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl, ne? Und ich habe früher meinem Bauchgefühl eigentlich nicht so gern getraut, weil ich Bauchgefühle sind ja immer so Dinge, ne? Ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt. Ich glaube, wenn Christen, Paulus sagt das ja, irgendwie Tempel des Heiligen Geistes sind, Paulus schreibt, dass euer Leib, unser Körper, wir sozusagen der Ort ist, wo Gott wohnt, wie immer man sich das auch im Einzelnen vorstellen kann. Aber wenn das stimmt, dass unser Leib, unser Körper was mit Gott zu tun hat, weil er in uns Wohnung gesucht hat, dann ist ja auch ein Bauchgefühl, gehört ja sozusagen dazu, dann könnte auch bei geistlichen Leuten ein Bauchgefühl eine ganz geistliche Sache sein. Und es wäre durchaus sinnvoll, mal auf sein Bauchgefühl zu hören, was man tun oder lassen könnte. Also, diese Geschichte macht mir Mut, dem Handeln Gottes gegenüber offen zu sein und offen zu bleiben, dem Handeln Gottes an mir und auch dem Handeln Gottes durch mich oder auch durch uns. Amen. Lange Geschichte.